Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
25. April 1974. In den Studios von Radio Renascenza. Es ist 0 Uhr 29.
Diese Melodie reißt Portugal aus der Diktatur. Über den stärksten Privatsender des Landes kommt das verabredete Signal für den Putsch der zornigen jungen Offiziere.
Der Aufstand gegen das faschistische Regime beginnt.
Die Nelkenrevolution in Portugal. Wie ein Militärputsch die jahrzehntelange Diktatur beendete. Ein Feature von Hans Rubenich.
Für uns Portugiesen, die so lange unterdrückt waren, ist das ein beispielloser Tag, eine solche Freude. Die schreckliche Maske des Kapitalismus und Faschismus ist gefallen. Ich denke, wir müssen jetzt weiterkämpfen, die kapitalistischen Strukturen vernichten.
Portugal taumelt in die Zukunft.
Am 25. April 1974 stürzen Teile des Militärs in Portugal das faschistische Regime von António de Oliveira Salazar und dessen Nachfolger Marcelo Caetano. Nach über 40 Jahren das Aus für den Estado Novo, die Diktatur, die ihre Bürger durch eine Geheimpolizei überwachen ließ, Oppositionelle gewaltsam unterdrückte und in Afrika einen Kolonialkrieg führte. Schon am Vorabend des 25. April hatte die Zeitung Republika eine kurze Notiz veröffentlicht. Es lohne sich, so ist zu lesen, in der Nacht das Musikprogramm von Radio Renascença zu verfolgen.
Grândola, Vila Morena, Terra da Fraternidade.
Um 0.25 Uhr unterbricht der Sender sein laufendes Programm. Der Moderator verließ den Anfang eines verbotenen Kampfliedes. Grândola, Vila Morena. Getextet und komponiert vom antifaschistischen Liedermacher José Afonso. Ein Lied über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Grândola Vila Morena.
Grândola Vila Morena.
Terra da Fraternidade.
Land der Geschwisterlichkeit.
O povo é que mais ordena.
Das Volk hat das Sagen.
Dentro de ti, ó cidade.
In dir, o Stadt.
Dentro de ti, ó cidade.
Grândola Vila Morena wird Staatssignal und Hymne der Revolution. Nach der Ausstrahlung beginnt der Putsch. Die MFA, Movimento das Forças Armadas, die Bewegung der bewaffneten Streitkräfte, setzt die ersten Truppen in Marsch. Schnell überschlagen sich die Ereignisse. Schon in der Nacht sind wichtige militärische Stützpunkte und Flughäfen besetzt. Um 4.30 Uhr lässt die MFA im Rundfunk ihr erstes Kommuniqué verlesen.
Hier spricht das Kommando der Bewegung der Streitkräfte. Wir rufen alle Einwohner Lissabons auf, sich in ihre Häuser zu begeben und dort äußerste Ruhe zu bewahren. Wir hoffen aufrichtig, dass die schweren Stunden, die wir durchleben, durch keinen Unglücksfall getrübt werden. Wir appellieren an Vernunft und Einsicht der übrigen Truppen, damit jeder Zusammenstoß mit den Streitkräften vermieden wird.
Also die Militärs hatten die Anweisung gegeben, bitte nicht die Häuser zu verlassen.
Historiker Nelson Pinto forscht an der Universität Köln zur Entwicklung der Demokratie in Portugal.
Aber die portugiesische Bevölkerung hat sich dieser Bewegung angeschlossen und den Militärs dann eben diese Nelken in die Gewehrläufe gesteckt, weshalb man auch von der Nelkenrevolution spricht. Und ich glaube, dass das auch eine sehr große Euphorie ausgelöst hat, ja? Aber auch sehr viele Erwartungen.
In Lissabon empfangen die Menschen die einrollenden Panzer mit Begeisterung. Im Estado Novo waren sie in Unmündigkeit gehalten worden. Salazar hatte einen Einparteienstaat errichtet, orientiert am faschistischen Italien unter Benito Mussolini und unterstützt vom Militär, Großgrundbesitzern und etwa 30 mächtigen Familien, die Industrie und Banken kontrollieren. Politisches Engagement in der Bevölkerung hatte das Regime konsequent unterbunden.
Es gab auch eine Geheimpolizei in Portugal und es war an der Tagesordnung eben politisch Andersdenkende, die sich gegen das Regime äußerten, halt zu verfolgen. Ja, also das bedeutete, dass viele portugiesische Aktivisten oder Kritiker des Regimes dann auch ins Exil gehen mussten. Und es gab beispielsweise auch auf den Kapverdischen Inseln ein Konzentrationslager, also Interrafal, wo man dann eben politische Gegner des Systems gefangen hielt.
Aljubi-Museum, Widerstand und Freiheit. Gewidmet dem Widerstand gegen die Diktatur und den Kampf für Freiheit und Demokratie.
Das Motto des historischen Museum Aljubi im Zentrum von Lissabon. Von 1925 bis 1975 war hier ein Gefängnis für politische Gefangene. Wer es heute betritt, steht zunächst vor einer großen Wand mit Schwarz-Weiß-Porträts.
This wall here is a memorial to.
Die Wand hier ist ein Denkmal für alle politischen Gefangenen, die in Portugal in der Zeit der Diktatur inhaftiert waren. Es war die längste in Europa, 48 Jahre.
Sagt Rita Hatu. Sie leitet das Museum seit 2020. Aljubi, sein Name, bedeutet so viel wie Kerker oder Verlies. Auch Mário Soares, Sozialdemokrat und später Präsident Portugals, war hier inhaftiert.
These are pictures from the file prison of the political police.
Diese Bilder sind aus den Gefängnisakten der politischen Polizei. Bilder von Männern und Frauen. Die Männer waren in diesem Gebäude untergebracht, die Frauen in einem anderen, ein Stück entfernt von Lissabon. Es waren auch etwa 2000 Frauen, die verhaftet wurden.
Auf einer Mauer des Museums sind die Namen der Häftlinge aufgeführt, die hier während der Diktatur einsaßen. Bisher sind es 2150, aber noch liegen nicht alle Daten vor. Rita Ratu rechnet damit, dass noch weitere hinzukommen. Unter Salazar und später Caetano werden politische Gegner und Regimekritiker von einer Geheimpolizei überwacht. Willkürliche Verhaftungen sind an der Tagesordnung, ebenso endlose Verhöre, Folter und Deportationen. Unter anderem in das Straflager Terrefau auf den Kapverdischen Inseln. Gegründet wurde der sogenannte Staatsschutz mit Hilfe von deutschen und italienischen Beratern nach dem Vorbild der Gestapo, der geheimen Staatspolizei im faschistischen Deutschland.
Wir haben dort drüben auch ein Bild von Salazar mit Mussolini. Das war die größte Inspiration für die portugiesische Diktatur.
Rita Hatu führt ins nächste Stockwerk.
Der zweite Stock, dem Herzen des Widerstands gewidmet. Hier sieht man, wie die Zellen aussahen. Es war ein Gefängnis mit Sammel- und Isolationszellen.
Individual, collective and isolation cells. And here we had 14 isolation cells like this one.
Insgesamt gab es 14 Isolationszellen hier.
Yes, this is the way to communicate it with the Morse code.
Und das ist Morse Code. So verständigten sich die Gefangenen.
Rita Hatu zeigt einen kleinen, fensterlosen Raum.
Also so sah es in einer Zelle aus. Es gab kein Licht. Sie haben alles in schwarz gehalten, ohne natürliches Licht. Und die Zellen waren 2x1 Meter groß. Aber viele blieben hier in diesen Zellen Tage oder Wochen lang. Einige sogar länger als ein Jahr.
Portugal unter Salazar und seinem Nachfolger Caetano, das war ein Land der Ungleichheiten und sozialen Unterschiede, sagt Maria Inácia Resola, Historikerin an der Universidade Nova in Lissabon.
Ein von der Welt isoliertes Portugal. Salazars Stolz allein, lautete das Motto. Ein Portugal für kleine Leute, so gefiel es dem Diktator, der fast ein halbes Jahrhundert lang regiert hat. Menschen, die nicht frei ihre Meinung sagen konnten, die keine Versammlungsfreiheit und keine Pressefreiheit hatten.
Das Salazar-Regime hatte das Land auch wirtschaftlich abgeschottet. Die Analphabetenrate ist hoch. Die Löhne sind niedrig. Ende der 1960er Jahre hat Portugal das geringste Pro-Kopf-Einkommen in Westeuropa. Nelson Pinto.
Es gab zum Beispiel auch verteilt auf die Bevölkerung nur einen Arzt pro 1000 Menschen. Ja. Es gab viele Dörfer, die bis Mitte der 70er Jahre nicht mal Elektrizität hatten. Man musste dann in gemeinsame Brunnen gehen, um dort irgendwo Wasser zu bekommen. Und das sind alles sehr, sehr schwierige Konditionen. Und vielen Menschen blieb dann auch oft nichts anderes übrig, als auszuwandern.
Am Vormittag des 25. April ziehen Soldaten durch Lissabon. Rote Nelken in den Gewehrläufen und in den Knopflöchern ihrer Uniformen. Menschen tanzen auf den Straßen und jubeln ihnen zu. Die Putschisten von der MFA, der Bewegung der bewaffneten Streitkräfte, gelten als linksgerichtet. In den nächsten Wochen werden sie für freie Wahlen eintreten und für die Abschaffung der Geheimpolizei. Werden Soldaten und Unterstützer mobilisieren, die Land verteilen und der Bevölkerung Lesen und Schreiben beibringen. Zusammengefunden hatten sich die etwa 300 Offiziere der MFA ein Jahr zuvor aber noch aus einem anderen Grund. Sie wollten ein sofortiges Ende von Portugals Kolonialkriegen.
Ich bin Domingos, Domingos José Lavierde Ruiz de Silva.
Ich bin Domingos Silva, pensionierter Ex-Militär. Ich war in Angola und in Mosambik, in Beira.
Domingos Silva hat im Kolonialkrieg gekämpft. Heute ist er 93 und liegt in einem Militärkrankenhaus in Porto. Er erzählt seiner Urenkelin Rita Spínola von dieser Zeit.
Der Einberufungsbefehl kam per Post. Ich wollte nicht gehen. Ich hatte mich nie dafür gemeldet, ins Ausland zu gehen.
Mehr als 500 Jahre, so lange wie kein anderes Land in Europa, hatte Portugal Kolonien unterhalten. In Amerika, Afrika, Asien, Indien, China. Der damit verbundene Status als drittgrößte Kolonialmacht der Welt ist ein Fundament des Salazar-Regimes, dient ihm als Ausweis der internationalen Bedeutung Portugals. In den 1960er Jahren aber gibt es Spannungen. 1961 kommt es bei einem Aufstand in Angola zu einem Massaker an weißen Siedlern. Es folgen Unruhen in Mosambik und Guinea-Bissau. Portugal schickt Soldaten.
Wir sind dann mit dem Boot nach Angola gefahren. 2000 Mann an Bord. Dann ging es weiter ins Landesinnere.
Anfang der 1970er Jahre hat Portugal mehr als 100.000 Soldaten in Afrika stationiert, den überwiegenden Teil seiner Armee. Zur Finanzierung des Kolonialkriegs muss das Land jährlich fast die Hälfte seines Haushaltes aufbringen. Die Unterstützung in Bevölkerung und Militär schwindet zunehmend.
Es gab eine Menge Probleme in den Kolonien, innerhalb des Militärs, aber auch mit der Zivilbevölkerung. Ich war 27 Monate dort und ich hatte Glück. Mir ist nichts passiert, aber ich habe Anschläge erlebt und auch Tote gesehen.
Interessant ist, dass sich das Militär gespalten hat. Also die Risse, die es in der portugiesischen Gesellschaft gab, die dann zur Nelkenrevolution geführt haben, fanden zunächst mal insbesondere im Militär statt, weil es dort Soldaten gab, die in den Kolonialkriegen kämpfen mussten, die aber die Kolonialkriege und auch die Befehle, die sie von oben erhielten, nicht vollends unterstützen.
Politikwissenschaftler Fabian Schmiedl von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lissabon beschäftigt sich seit Jahren mit der Geschichte Portugals.
Das war der Moment, in dem insbesondere Offiziere unteren Ranges gegen Offiziere des oberen Ranges rebelliert haben.
Der 25. April hat Türen geöffnet. Das war gut für uns. Alles wurde besser. Sicherheit, Essen, alles. Wir Soldaten mussten nicht mehr nach Übersee. Und viele Emigranten, die nach Frankreich und Deutschland gegangen waren, sind nach dem 25. April nach Portugal zurückgekommen.
In Lissabon sind bis zum Mittag des 25. April alle Ministerien besetzt. Regierungschef Marcelo Caetano verschanzt sich in der zentralen Polizeikaserne. Am späten Nachmittag gibt er auf und tritt zurück.
Welcher Weg dann Portugal bevorstünde, das war am 25. April 1974 tatsächlich noch nicht klar. Man wusste, dass man den Estado Novo, den Salazarismus, beseitigen möchte, dass es aber in eine konsolidierte, repräsentative Demokratie führen würde, war nicht ausgemacht.
Caetano knüpft seinen Rücktritt an eine Bedingung. Die Macht soll an General Antonio de Spinola übergehen. Spinola gilt als neutral. Der Bewegung der Streitkräfte gehört er nicht an. Einigen ihrer Ideen aber steht er durchaus nahe. Erst im Februar 1974 hatte er in seinem Buch Portugal und die Zukunft die Kolonialkriege kritisiert, ein Recht der Kolonien auf Selbstbestimmung vorgeschlagen und politische Mitbestimmung für die Portugiesen gefordert. Die MFA stimmt zu, Caetano flieht nach Madeira, später nach Brasilien. Spinola wird Präsident der Übergangsregierung, der Junta der Nationalen Rettung.
Dom Português! Galvanizado pelo vosso entusiasmo, pelo nosso anseio comum de edificar Portugal novo.
Auf einer seiner ersten Reden verspricht Antonio Spinola demokratische Wahlen, das Ende der Pressezensur und die Freilassung der politischen Gefangenen. Die nächsten Monate werden Monate des Kampfs um die politische Neuausrichtung des Landes.
Ich will in mein Land gehen, wenn ich es für richtig halte, und für die Demokratie und in einer ferneren Zukunft für den Sozialismus in Portugal kämpfen.
Drei Tage nach der Nelkenrevolution kommt Mário Soares zurück nach Lissabon, umjubelt von Anhängern. In den Jahren der Diktatur hatte er sich für eine sozialistische und sozialdemokratische Politik stark gemacht, war dafür inhaftiert und deportiert worden.
Glauben Sie, dass der Salazarismus, der Faschismus endgültig besiegt sind? Die faschistischen Minister des Innern und der Verteidigung sind auf der Flucht oder im Gefängnis, wie auch der Ministerpräsident. Das ist ein positiver Schritt für die Demokratie in Portugal.
Übergangspräsident Spinola bietet Soares an, Außenminister der neuen Regierung zu werden. Dieser nimmt an, unter einer Bedingung. Auch Álvaro Cunhal, der Führer der kommunistischen Partei, soll dem Kabinett angehören. Er kommt am 30. April 1974 zurück nach Lissabon. Cunhal ist ebenfalls im Exil gewesen, erst in der Sowjetunion, dann in der Tschechoslowakei.
Was empfinden Sie in diesem Moment Ihrer Rückkehr nach Portugal?
Vertrauen. Vertrauen, dass unser Volk im Bündnis mit dem Militär vom 25. April unser Land auf den Weg der Freiheit, der Demokratie und des Friedens führen wird.
Für die Bevölkerung, die ja zunächst einmal nur auf einen Militärputsch aufgesprungen ist, denn das Militär war es, das geputscht hatte, war noch unklar, in welche Richtung es nach dem 25. April gehen würde. Selbst das Militär war sich nicht darüber im Klaren, welchen Plan man denn für Portugal vorlegen müsste, wenn es zum Sturz des Regimes kommt.
Die MFA, vor allem deren linker Flügel, mobilisiert nach dem 25. April für ein sozialistisch orientiertes Programm der Demokratisierung, Dekolonialisierung und Entwicklung. Soares und Cunhal wollen Banken und Unternehmen verstaatlichen, Großgrundbesitzer enteignen und die Rechte der Arbeiter stärken. Sie unterstützen die Kolonien in ihrem Kampf um Unabhängigkeit. Die Auseinandersetzungen mit Übergangspräsident Spinola verschärfen sich. Spinola ist konservativ. Er trägt zwar mit, dass Unternehmen enteignet werden, doch in der Frage der Kolonien denkt er anders als die neuen Machthaber. Nelson Pinto?
Spinola spricht nicht per se von der Unabhängigkeit der Kolonien. Aber das macht das MFA. Das bedeutet also, hier entsteht eine Spannung. Und das führt letzten Endes dazu, dass Spinola zurücktreten muss. Ja? Dann hält er sich eine Zeit lang in Spanien auf. Und dann möchte er gegen diese linke Ausschweifung der Revolution putschen. Aber das geht schief. Und das führt dann dazu, dass dieser Revolutionsprozess sich noch weiter radikalisiert. Ja? Und dass auch der Einfluss der Linksradikalen und auch der Kommunisten immer weiter zunimmt.
Ein Jahr nach der Revolution gibt es in Portugal hunderte von Arbeitern verwaltete Fabriken, Kooperativen und landwirtschaftliche Kollektive. In Europa gilt das Land in der Zeit als Mekka für alle, die vom Sozialismus träumen. Im Westen beobachtet man diese Entwicklung mit Unbehagen. Denn auch wenn Salazar Portugal weitgehend abgeschottet hatte, war das Land wegen seiner Lage und seiner antikommunistischen Führung ein wichtiger Verbündeter geblieben.
Portugal war Mitglied der NATO, war sogar Gründungsmitglied, obwohl in der Präambel des NATO-Vertrages ja stand, dass keine Diktaturen Mitglied sein dürfen, nur demokratische Länder dürfen Mitglied sein. Der Westen, insbesondere die USA, hatten ein Interesse daran, Portugal und insbesondere den Militärstützpunkt auf den Azoren auf ihrer Seite zu haben.
Bei den ersten freien Parlamentswahlen 1976 siegt entgegen aller Erwartungen die Sozialistische Partei von Mário Soares mit maßgeblicher Hilfe der deutschen Sozialdemokratie.
Man muss bedenken, dass von Seiten der SPD, zunächst von Willy Brandt, aber später auch von Helmut Schmidt, eine unglaubliche Unterstützung nach Portugal geflossen ist. Helmut Schmidt beispielsweise beschloss mit seinem Kabinett im April 1975 eine Tranche von damals 70 Millionen Mark, die Portugal erhalten sollte. Kein anderes europäisches Land hat sich so aktiv, sowohl finanziell als auch eben ideell, in Portugal eingesetzt wie die Bundesrepublik Deutschland.
Soares führt demokratische Grundstrukturen ein, freie Wahlen, freie Presse, Meinungsfreiheit. Die Staatsschulden werden abgebaut. 1986 wird Portugal Mitglied der Europäischen Union. 18 Stunden dauerte die Nelkenrevolution. Sie endet am Abend des 25. April nahezu unblutig. 4 Menschen sterben, als die schon feiernde Menge von der Geheimpolizei beschossen wird. Am nächsten Morgen aber ergibt sich auch diese.
Die Nelkenrevolution war für Portugal, vielleicht kann man es mit einem Wir-sind-das-Volk-Moment in Deutschland vergleichen. Das war der Moment, in dem sich der Schnellkochtopf geöffnet hat und die ganze Aggression, die ganze Unsicherheit, die Unzufriedenheit mit dem Regime auf einmal entwichen ist.
Die Nelkenrevolution war ein klarer Bruch mit dem alten System und der Vergangenheit des Landes. Das gilt als Konsens in Portugal. Es gibt keine öffentliche Nostalgie, sondern Einigkeit darüber, dass es den Menschen heute im demokratischen Portugal besser geht als in der Zeit des Estado Novo.
Ich glaube, was sich am meisten geändert hat, war die Freiheit, dass wir gerade frei sind, zu sagen, was wir wollen und wie wir wollen, mit wem wir wollen, ohne Angst, dass wir ins Geheimnis gehen können. Was zum Beispiel mit meinen Eltern und Großeltern nicht passiert ist.
Rita Spinola ist verwandt mit Antonio Spinola, Portugals ersten Präsidenten nach der Revolution. Sie studiert heute in Kopenhagen, eine moderne Europäerin. Selbstverständlich, das weiß sie, ist diese Freiheit nicht.
Weil sogar meine Eltern haben trotzdem Angst, weil sie auch so groß geworden sind, obwohl sie jung waren. Aber solche Trauma verliert man auch nicht.
Tatsächlich ist es so, dass Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die ein oder andere Familie, die schon während des Salazarismus, während des Estado Novo Einfluss auf die Politik hatte, wieder auf die politische Bühne zurückkam. Marcelo Rebelo de Sousa, der heutige Staatspräsident, ein Demokrat durch und durch, ist das Patenkind von Caetano, dem letzten portugiesischen Diktator, und der Sohn des letzten portugiesischen Kolonialministers. Das stellt seine Kompetenz und seine demokratische Einstellung überhaupt nicht in Frage. Ich will damit nur sagen, dass man aufpassen muss, dass man nicht davon ausgehen darf, dass die Revolution die alten politischen Eliten komplett hinweggefegt hätte.
Anfang 2024 hat die Friedrich-Ebert-Stiftung in Portugal Menschen gefragt, wie sie die Jahre der Diktatur im Rückblick bewerten. Ergebnis: Knapp die Hälfte der Befragten lehnt die Regierungen von Salazar und Caetano ab. Immerhin ein Drittel aber beurteilt diese Zeit inzwischen positiv. Der Rest gab an, keine Meinung dazu zu haben.
Tatsächlich ist es so, dass es in der Gesellschaft noch immer Menschen gibt, die dem alten Regime nachsehen, die heutzutage sich insbesondere in der rechtspopulistischen Schäger-Partei wiederfinden.
Bei den Parlamentswahlen im März 2024 kommt es zu einem Rechtsruck. Die Sozialistische Partei verliert knapp, wird nicht mehr die Regierung stellen. Die extreme Rechte gewinnt fast 20%. Im Militärkrankenhaus von Porto schaut Rita Spinola zu ihrem Urgroßvater Domingo Silva.
Jo.
Feierst du den 25. April?
Ich? Nein. Ich will mich ausruhen. Ich habe nie an irgendetwas teilgenommen, nicht einmal an Demonstrationen. Ich habe mich immer im Hintergrund gehalten, denn das hat immer Konsequenzen. Die Leute gucken dich schief an. Schau, er gehört dazu. Er ist ein Kommunist. Er ist von der extremen Rechten. Es ist nie gut, eine Partei oder eine Regierung zu unterstützen. Das sieht nicht gut aus.
Die Nelkenrevolution in Portugal. Wie ein Militärputsch die jahrzehntelange Diktatur beendete. Ein Feature von Hans Rubenich. Sprecherin Nina Ernst. Ton Ralf Perz. Regie Frank Merfort. Redaktion Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.